Weihnachten wird unter einem Baum entschieden. Unser Predigtthema ist vielleicht ein bisschen heikel, wenn das einer hat, der über Weihnachten auch gerne Weihnachtsbäume verkauft. Aber wir müssen genau herhören. Unter einem Baum, nicht mit dem Baum. Und es haben auch andere noch falsch verstanden. Zum Beispiel die, die Weihnachtsbaum, Weitwurf, Weltmeisterschaft mitmachen. Das gibt es tatsächlich. Der Weltrekord liegt bei 17,50 Meter, wenn es mir recht ist. Aber auch die haben den Slogan vom Mediamarkt falsch verstanden. Weihnachten wird nicht mit dem Baum, sondern unter dem Baum entschieden. Ende November bin ich von meiner Coiffeuse gefragt worden, ob ich schon alle Geschenke zusammen habe. Sie hatte auch Angst gehabt, dass ich bei ihr meine wertvolle Zeit verplemperle. Und dann vielleicht zu diesen zahlreichen Männern gehören, die am 24. kurz vor Ladenschluss leicht gehetzt und mit vielleicht ein ihrem Blick noch den letzten offenen Läden nachgehen, für irgendein Geschenk einzukaufen. Aber ich konnte meine Coiffeuse beruhigen, weil ich weiss ja, dass Weihnachten unter einem Baum entschieden wird. Du hast schon ein bisschen vorgesorgt gehabt. Ist doch jedes Jahr das Gleiche, oder? Zuerst stöhnen wir und balgen wir über den Geschenkli-Wahnsinn und dann tauchen wir ein in den Rummel und kaufen, was das Zeug hat, respektive was das Portemonnaie oder das Bankkärtchen hergibt. Das ist so eine Art Weihnachts-Biathlon mit den Disziplinen. Erstens ausdauernd balgen und dann zweitens treffsicher einkaufen. Wenn ich den anwesenden Mann einen Tipp darf geben, glaubt es nicht, wenn eure Liebste sagt, es kommt doch an Weihnachten wirklich nicht auf das Geschenkchen drauf an. Glaubt es nicht. Also ich betone es ausdrücklich, der nächste Vergleich ist rein fiktiv erfunden. Ähnlichkeiten mit hier Anwesenden wären reine Zufälle. Da hockt also zwei im Oktober beim Znacht. Und dann sieht er nachdenklich, ja, schon bald ist wieder Weihnachten. All der Stress, wenn man das einfach mal sein könnte, drauf sehen, du, dann schenken wir uns das Jahr einfach mal nichts. Nichts. Einfach mal Weihnachten ohne die Scheicherei. Ende November fragt er sicherheitshalber noch einmal nach. Also, das war doch ernst gemeint, oder? Das Jahr kein Geschenk. Nichts. Ja, genau, seht sie. Das wird richtig schön, so richtig entspannt, ohne all den Stress vorher. Und dann kommt der 23. Dezember. Sie hocken wieder zusammen und werden ein bisschen verträumt. Ja, das ist richtig gut. Ohne den Stress, so war das schon manches Jahr nicht mehr. Schatz, das war eine super Idee gewesen. Mit dem nichts scheichen. Da merkt ihr, auf der anderen Seite eine dunkle Wolke aufzieht. Ein Schluchzen wird unterdrückt und sie wird ganz still. Wer drauf? Was ist los? Was hast du? Wir haben es doch besprochen gehabt. Nichts Weihnachten, kein Geschenk. Und dann sieht sie einen Satz, wie wir es als Mann nie herbrächten. Unter Tränen sieht sie. Aber nichts heisst doch nicht, gar nichts. Am 24. sehen wir den Mann wieder leicht gehetzt mit ihrem Blick in irgendeinen Laden hineingehen, wir auch in den Mediamarkt, noch schnell einen Geschenkgutschein einkaufen. Weil jetzt ist auch hier klar, Weihnachten wird unter einem Baum entschieden. Eigentlich muss ich ja sagen, ich schenke ja gern und überkomme ganz gern Geschenke. Weihnachten wird also unter einem Baum entschieden. Das war der Slogan des Mediamarkts im 2011. Und die Botschaft ist gar nicht so schlecht. Natürlich hat es ein paar Kirchen gegeben, die darüber furchtbar sich aufgeregt haben. Da wird wieder die Weihnachtsbotschaft in Konsum aufgelöst. Und es dient nur der gegenseitigen materiellen Bereicherung. Ich habe die Werbung eigentlich ganz witzig gefunden. Aber in manchen Mord stehen unter dem Weihnachtsbaum, der Stall, die Krippe, eine Szenerie mit den Hauptdarstellern der schönsten Geschichte, die den Menschen je passiert ist. Wir sehen Maria und Josef. Übrigens, habt ihr unsere Krippe schon gesehen, da hinten im Eingang. Die Maria und Josef, ein blutjunges Bärli, das in der kalten Nacht ein Quartier hat gesucht und hier im Stall hat gefunden. Wir sehen Hirten vom Feld, wir sehen den Ochs und den Esel. Und wir sehen Jesus, das erste Kind von Maria und Josef. Und ein paar Astrologen haben sich eingefunden. Weitgereiste Sterndeuter, die man einem besonderen Stern gefolgt sind und das neugeborene Kind beschenken. Unter dem Baum steht die Krippe. Und an der Krippe entscheidet sich Weihnachten. Eigentlich war die Mediamarkt-Kampagne ganz gut gewesen. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so gemeint, wie ich es jetzt sage. So würden sie sich und ihre ganze Elektronik Krimskrams nicht so ernst nehmen. Sie würden verstehen, das grösste Geschenk, das je verpackt wurde, liegt da in Windeln gewickelt. Das grösste Geschenk, ein Kind. Und jeder müsste sagen, ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd, da muss ich her, das muss ich gesehen haben. Aber so leicht ist das vielleicht gar nicht zu verstehen. Es geht ja nicht darum, Jesus als irgendein Kind zu verehren. Pro Minute werden auf der Welt 153 Babys geboren. Am Tag sind es gut 220'000. Warum sollte man da als einziges Kind dermassen verehren, dass man noch nach Jahrhunderten seine Geburt feiert? Merken wir, wie ungewöhnlich das ist, das grösste Fest im Jahresverlauf zu feiern, und das fast weltweit. Nur weil eine 15-Jährige, wahrscheinlich Unbildete, nicht einmal ordentlich verheiratete, junge Maria, aus der Unterschicht in einem Kuhdorf, irgendwo am Rand der Weltgeschichte, mit ihrem fast emmentalhaft schweigsamen Josef, ein Kind hat bekommen. Das Kind hat sehr schlechte Startbedingungen gehabt. Aber seitdem wird ohne Unterbruch sein Geburtstag gefeiert. Also seit 2013 Jahren. Wisst ihr noch letzten Sonntag unser Fest hier mit unseren Kindern? Ein Geburtsfest für Jesus, für das Kind. Was ist das für ein Kind? Welches Versprechen liegt über der Krippe? Ich mache zwei Anläufe, um zu probieren zu erklären, warum über der Krippe ein riesiges Versprechen liegt. Warum also genau das Kind das grösste Geschenk ist, das wir Menschen je bekommen haben. Für den ersten Anlauf wähle ich eine etwas andere Blickrichtung. Der amerikanische Historiker Jaroslav Pelikan war der Meinung, dass Jesus die bedeutendste Figur der Weltgeschichte war. Für das zu belegen, hat er ein Experiment vorgeschlagen. Er hat mal einfach angenommen, ich könnte mit einer Art Supermagnet alles aus der Welt rausziehen, wo auch nur die kleinste Spur von Jesus dran zu finden ist. Und was würde übrig bleiben? Was hätten wir denn noch, wenn all das andere draussen wäre? Und wir können das ein bisschen durchspielen. Zum Beispiel ist es uns wichtig, dass es so etwas wie Mitgefühl gibt. Ein Feingefühl für die, die nicht recht mitkommen und Hilfe brauchen. Wir bauen Spitäler. Wir pflegen unsere Senioren in Altersheim und setzen sie nicht einfach aus. Wir kümmern uns um unsere Kinder. Selbstverständlich ist das nicht. Denn als Jesus geboren wurde, war etwas anderes normal. Die einfachen Leute, wie auch die gescheiten Philosophen, haben es ganz normal gefunden, schwache und behinderte Kinder einfach zu ertränken. Wir haben es normal gefunden, Witwe dafür zu bestrafen, dass sie ihren Mann überlebt haben und jetzt anderen auf den Portemonnaie liegen. Man hat es in den Zeiten der grossen Seuchen normal gefunden, die infizierten Mitmenschen einfach zu den Leichen auf die Strasse raus zu befördern. Dann aber ist das Kind gekommen. Und man hat die erstaunliche Botschaft gehört, Gott hat uns besucht und ist als Kind in unsere Mitte gekommen. Und die, die Jesus gelobt und vertraut haben, haben gesehen, er hat Kind zu sich gerufen. Wir sollten uns um alle Kinder kümmern, auch um die Schwachen. Er hat Kranke geheilt. Wir sollten die Kranken pflegen und für sie beten. Er hat Gott jedem Menschen gesehen. Wir sollten auch die Schwachen und Alten ehren und uns um sie kümmern. Würden wir jetzt mit dem Magnet von diesem Pelikan kommen, müssten wir zum Beispiel das Spital und das Altersheim aus Langnau rausziehen. Wer ist das Kind? Wer ist der Jesus? Oder uns ist es wichtig, dass das Wissen von Menschheit gesammelt und bewahrt vermehrt wird. Wir bauen Schulen und Unis. Wir sammeln Bücher in Bibliotheken. Wir achten die Schätze, die uns aus der Geschichte anvertraut sind worden. Aber als das Römische Reich zerbrochen ist und von kriegerischen Horden zerstört wurde, ist eine ganze Kultur vom Erdboden verschwunden. Es war in den Klöstern, wo die Menschen, die an Jesus gelobt haben, die alten Handschriften gesammelt haben und das Wissen von den Griechen und Römern aufbewahrt haben. Dann haben sie Universitäten gegründet, die erste im 12. Jahrhundert in Paris. Sie haben Jesus gelehrt, dass Gott das Universum vernünftig erschaffen hat und dass unsere Vernunft das Universum soll und darf erforschen. Würden wir mit dem Magnet vom Pelikan kommen, so müssten wir die Bibliotheken, Schulen und Universitäten aus unseren Städten rausnehmen. Wer ist das Kind? Wer ist der Jesus? Und schliesslich, uns ist es wichtig, dass alle Menschen ohne Unterschied geachtet werden. Wir möchten nicht, dass Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft über die Würde und Werte des Lebens entscheiden sollen. Wir schreiben das auf in Verfassungen und Gesetzen. Wir möchten, dass sich Politik, Wirtschaft und Justiz daran orientieren. Und wir wissen, dass das alles andere weder selbstverständlich ist. Aber da ist eben das Kind, das hergewachsen ist, das als Erwachsener durchs Land gezogen ist. Wer hat alle erfahren, wie wertvoll ihr Leben bei Gott ist? Wer hat scheinbar gerade die bevorzugt, die am wenigsten gelten? Frauen, Kinder, Migranten, aber auch gescheiterte Existenzen. Und seine Schüler haben gewaltige Sätze formuliert. Der Paulus hat gesagt, dass in der Gemeinschaft von denen, die an Jesus glauben, die Herkunft nicht mehr zählt. Hier ist es gleich, ob jemand Mann oder Frau ist, Jude oder Griech, ja sogar, ob ein freier Bürger oder abhängiger Sklave ist. Das entscheidet nicht mehr länger über seinen Rang und seine Würde. Würden wir mit dem Pelikan seinem Magnet kommen, müssten wir die Gerichte und Gemeinshäuser aus der Stadt fortnehmen. Wer ist das Kind? Wer ist der Jesus? Heute sehen wir vielfach nur den zweiten Teil der Geschichte. Wir sehen die Folgen. Wir sehen, wie wichtig das uns Mitgefühl, Bildung und der Respekt vor den Menschenrechten sind. Aber wir sehen nicht, wo das alles herkommt. Der Anfang nimmt es bei Krippen. So zeigen sie unter einem Baum, wo sich Weihnachten entscheidet. Vielleicht möchte jetzt das eine oder das andere einen Einspruch haben, so in der Richtung, dass ja das alles ganz schön und gut sei, mit dem Mitgefühl, der Bildung und dem Menschenrecht und der Jesus in diesen Sachen vielleicht schon ein grosses Vorbild war. Aber man kann doch nicht wirklich behaupten, dass die Kirche und die christlichen Gemeinden in der Vergangenheit gängig ein Ort von Mitgefühl, der Bildung und der Menschlichkeit waren. Und überhaupt, wie sieht das heute aus? Und da hat er auch recht. Leider. Die Idee, die Jesus in die Welt gesetzt hat oder mindestens gefördert hat, Die Ideen sind häufig außerhalb der Kirche besser aufgehoben gewesen, und sie ist vielleicht manchmal auch noch heute. Als Christen haben wir sicher keinen Grund, an dieser Stelle die Nase besonders hoch zu tragen. Darum können wir auch nicht sagen, dass wir die Guten sind, wenn wir Jesus selber auf unserer Seite haben. Jesus ruft Christen wie nicht Christen vom falschen Weg. Das ist ja so. Manchmal ist es traurig, dass gerade Christen das Bild von Jesus so manchmal verdrecken und verdunkeln. Und das kann andere richtig toben machen. Ich habe mal einen Spruch gelesen. Maria, hättest du doch bloß abgetrieben. Was wäre uns da alles erspart geblieben? Das ist sozusagen der Magnet vom Pelikan im Extrem. Aber wir müssen auch unterscheiden zwischen Jesus und uns. Man kann sich nicht auf Jesus berufen, wenn man vom Weg abkommt, wo er uns gezeigt hat. Christen und Nicht-Christen brauchen es, dass sie zur Krippe kommen, um beim Kind im Stall wieder zu lernen, auf was es ankommt. Aber ich möchte jetzt noch einen zweiten Anlauf wagen. Was ist das für ein Kind? Was ist das für ein Versprechen über die Krippe? Es sind geheimnisvolle Worte, die Geburt im Stall begleiten. Es sind Worte, die wir nicht so schnell vergessen. Die Maria hat solche Worte gehört. Du wirst schwanger werden, Maria. Und dein Kind wird ein König sein. Ein Sohn vom Höchsten. Ein weit aussen Verwandter, der Zacharias, hat gestaunet. Wenn das Kind auf die Welt kommt, kommt Gott zu uns. Und die Hirten auf der Schafweide hören sie in dieser Nacht, wo wir die geweihte Nacht sagen, Weihnacht, Weihnacht. Sie hören es, grosse Freude, Freude über Freude. Euch ist heute ein Retter, ein Heiland, ein Helfer geboren. Die Autoren der Bibel und wir alle zusammen sind überfordert, wissen nicht recht, wie wir es ausdrücken sollen, wenn wir dem Geheimnis ein Wort geben sollen. Gott selber kommt, wird ein Mensch unter Menschen. Gott nimmt Menschheit an, hat Dietrich Bonhoeffer mehrdeutig formuliert. Er nimmt Menschheit an und er wird Mensch. Was aber bedeutet das? Es gibt ein Lied von der Joanne Osborne, wo sie sich drinnen fragt, was für ein Gesicht Gott echt hat. Die Antwort gibt es in der Krippe. Es ist ein durchschnittliches Gesicht von einem Mittelmeerbewohner, von einem kleinen jüdischen Bub aus einfachen Verhältnissen. Höchstwahrscheinlich kein holder Knabe mit lockigem Haar. Ein Menschengesicht hat er. Wenn ihr Gott wäret und ihr euren Geschöpfen möglichst nachwettet kommen, ohne dass sie vor Klopf wie tot umkehren, was würdet ihr machen? Gottes Strategie war die. Er hat sich so klein gemacht wie das kleinste Wesen. Er ist ein Embryo geworden. Er ist auf die Welt gekommen, hat durch einen engen Geburtskanal müssen und hat sich in den Armen von der Maria wiedergefunden. Das ist das Gegenteil von Angst einflößend. Wir müssen Gott führen, sonst schafft er es nicht. Wir müssen Gott die Winkel wechseln. Gott nimmt Menschheit an. Er wird ganz Mensch. Und er fängt an, als Mensch unter Menschen, ohne Gewalt, nur mit dem Mittel verbrennenden göttlichen Liebe und göttlichem Erbarmen Menschen zu berühren, anzureden, zu heilen, zu verändern, aus dem Sumpf rauszuziehen. Gott nimmt Menschheit an. Er ist ganz Mensch. Und das führt zur anderen Bedeutung von Bonhoeffers Satz. Gott nimmt Menschheit an. Er kommt und sagt, ich bin nicht von euch entfernt. Ich bin auch nicht euer Feind. Ihr seid mir nicht gleich. Im Gegenteil. Ich komme, für bei euch zu sein. Und jetzt kommen wir auf unseren Bibeltext zurück, wo uns Ruth vor der Predigt gelesen hat. Errungen nach Jesus' Wirken hat der Paulus die einfachste Wort für das Geheimnis auf Hunger gefunden. Er hat einen Brief an eine Gemeinde geschrieben und hat um die richtigen Worte gerungen und hat es auch gefunden. Jesus ist nicht Ja und Nein. Jesus ist reins, klares Ja. Das ist die Verheißung über die Krippe. Jesus ist nicht Ja und Nein. Da ist kein Schwanken, keine Unsicherheit, keine Unberechenbarkeit und kein Zweifel. Er ist das Ja. Wir haben so viele Gründe, Nein zu uns zu sagen. Unser Leben läuft nicht so glatt, wie wir es uns wünschten. Nein. Unser Versagen, die gebrochenen Versprechen, die verratenen Ideale, die zerstörte Liebe. Nein. Die liegen gebliebenen Träume, Folgen von unseren Entscheidungen, die wir nicht mehr ändern können. Nein. Unser Ich, das uns so wichtig ist. Nein. Ohne zu studieren können wir noch andere Gründe angeben, warum wir uns nur mit einem Nein begegnen. Du hast mich verletzt. Nein. Du hast mich enttäuscht. Nein. Du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Nein. So manches Nein, das ich mir selber sage, wo mir andere sagen, wo ich anderen sage. Wenn es den endgerechten Gott gibt, müssen wir doch eigentlich zum Schluss kommen, dass er nicht anders wird können, wenn er uns mit einem gewaltigen Nein zu verurteilen. Aber genau das ist das Wunder, das Geheimnis. Gott nimmt die Menschheit an. Jesus ist da. Jesus ist ein unbedingtes, uneingeschränktes, unverdientes und unverlierbares Ja. Ich bin dir nicht fern, ich bin dir nicht fremd, ich bin dir nicht fremd. Das Kind in der Krippe sagt Ja. Du bist nicht verlassen, du bist nicht vergessen, du bist nicht verloren. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Wenn du zur Krippe kommst, strahlt dir das Ja entgegen. Dir ist heute der Heiland geboren. Und er soll dir das Ja in den Kopf und ins Herz wandern. Und es soll dich stark machen, dein Leben zu bestehen. Und du sollst wissen, ich bin dir der Seite und stehe alles mit dir durch. Gang bereit, dich zu stützen. Ich bin das Ja zu dir. Aber was ist denn mit all diesen guten Gründen, Nein zu sagen? Die kann man doch nicht einfach auf die Seite wischen. Die sind doch da, ganz real. Ist das vielleicht noch ein bisschen weihnachtlicher Zuckerguss über all diesen Nein? Aber noch einmal, Gott nimmt die Menschheit an. Er kommt und wird ein Kind. Er geht über die Strasse und in die Häuser. Wer ihm begegnet, dem gibt er ein Ja. Und unterwegs sammelt er alle Neins ein. Er redet sie nicht weg. Er nimmt sie weg. Er sammelt die Neins ein und nimmt sie mit. Jedes einzelne Nein. Das Nein, weil ich versehen habe. Das Nein, weil ich andere abgelehnt habe. Das Nein, weil ich für mich das Wichtigste war. Das Nein, weil ich bitter enttäuscht habe. Er sammelt auf seinem Weg alle die Neins ein und dann dreht er sie als Ziel von seinem Weg. Er dreht sie ans Kreuz. Und da plötzlich wird es klar, für was dass er ist gekommen. Er ist gekommen, um die Neins zu tragen und uns das Ja zu geben. Das ist Weihnacht. Das ist das Versprechen über die Krippe. Das ist das grosse Geschenk. Darum entscheidet sich Weihnachten unter einem Baum. In der Krippe, beim Kind, das die Menschheit angenommen hat. Amen.